Ja, noch vielleicht kurz für die, die mich noch nicht kennen. Also Alex hat schon gesagt, ich heiße Steffi Seibel. Ich gehe in die Ansgarkirche in Wetzlar schon seit einigen Jahren und bin Mitarbeiterin bei Wycliffe, bereite mich darauf vor, in den Tschad auszureisen, um bei Bibelübersetzungsprojekten mitzuarbeiten. Und bin eben jetzt noch hier und versuche die Zeit hier sinnvoll zu nutzen, indem ich zum Beispiel hierher zum Predigen komme. Und ich werde mich heute in die Predigtreihe einklinken, die ihr vor längerer Zeit angefangen habt, über den Kolosserbrief. Und heute ist der letzte Teil von Kapitel 1 dran. Das sind die Verse 24 bis 29. Das wird auch gleich hier wahrscheinlich erscheinen, genau. Da sagt Paulus: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch so ein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, jetzt beim Zuhören und beim Mitlesen, dass in diesem Text einiges drinsteckt. Und wenn ihr die letzten Kolosserbriefe mitbekommen habt, dann merkt ihr, das ist auch relativ typisch für diesen Brief, dass in diesen Texten immer ziemlich viel drinsteckt. Und schon gleich im ersten Vers ist so eine Aussage, bei der man ein bisschen stutzig wird oder über die man auch ganz schön stolpern kann. Wenn Paulus da sagt: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Das ist auch schon was, wo wir vielleicht eher stutzig werden, wo wir aber wissen, okay, das ist was, was wir im Neuen Testament immer wieder erleben, dass wir durch Christus eben Leiden nicht nur irgendwie ertragen können, sondern was von seinem Frieden, seiner Freude drin erleben können. Und dann sagt Paulus aber auch noch: Ich erstatte an meinem Leib, was an den Leiden Christi noch fehlt. Und das ist, wenn wir das Evangelium ein bisschen kennen, wenn wir wissen, was Jesus für uns getan hat, so eine Aussage, wo man so denkt: Moment mal, was meint er da jetzt? Will er jetzt sagen, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das war ja schon irgendwie ganz gut, aber es reicht noch nicht so ganz? Will er sagen, ja, Jesus hat einen guten Anfang gemacht, aber den Rest erledigt jetzt eben noch Paulus, damit es auch wirklich alles vollständig ist? Oder heißt es sogar, dass wir alle irgendwie noch einen Teil von dem, was ja von unserer Erlösung eben selber erledigen müssen, damit es auch wirklich sicher ist? Und dieser Vers, der hat Bibelleser und Bibelausleger im Lauf der Jahrhunderte immer wieder beschäftigt. Und es gibt verschiedene Meinungen dazu, was Paulus da eigentlich meint. Aber das, was er nicht meint, ist eigentlich ziemlich klar. Und das ist nämlich genau das, dass er nicht meint, das, was Jesus getan hat, das reicht nicht so ganz und ich muss da jetzt noch was dazufügen. Und dass er das nicht meint, das wissen wir, weil es im Widerspruch zum gesamten Neuen Testament steht und auch zur gesamten Bibel. Aber es steht eben auch im Widerspruch zu allem, was er direkt vorher in den letzten Versen gesagt hat. Wenn er, wie in dem Text, den ihr letzte Woche gehört habt, dann sagt in Vers 14: In ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Oder wenn er dann in diesen gewaltigen Versen davon spricht, wer Christus ist, dass er der Erstgeborene vor aller Schöpfung ist, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, dass alles im Himmel und auf der Erde durch ihn erschaffen wurde, dass Gott alles mit sich versöhnt hat, weil er durch Christus Frieden gemacht hat, dann ist eigentlich ziemlich klar, Paulus meint nicht, dass das nicht genug war. Er hat eher Mühe, die richtigen Worte zu finden, um auszudrücken, wie groß Christus ist. Und ja, wer Jesus ist, was er getan hat, das reicht völlig aus, um uns zu erlösen. Da ist keine Ergänzung nötig, weder durch Paulus noch durch sonst irgendjemanden. Und auch später im Brief macht Paulus es immer wieder ganz klar, wo er sagt, das, was Jesus getan hat, das reicht. Das müsst ihr nicht durch irgendwelche menschlichen Vorschriften noch erweitern oder ergänzen. Und er sagt sogar, das dürft ihr noch nicht mal, weil es wirklich, das, was ihr in Jesus habt, ist wirklich genug. Und alles, was euch davon abbringen will oder kann, das ist einfach eine Gefahr. Und es bleibt trotzdem natürlich die Frage, was meint er denn jetzt, wenn er sagt, es fehlt noch was an den Leiden Christi, wie kann man das verstehen? Und um das so ein bisschen einzuordnen, ist es gut zu wissen, was Paulus darüber sagt, wer die Gemeinde ist. Er sagt es an verschiedenen Stellen immer wieder, auch im Kolosserbrief und in anderen Briefen. Und auch hier im Predigttext sagt er eben, die Gemeinde ist der Leib Christi. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde, er lebt in seiner Gemeinde. Und in dieser Hinsicht sind eben diese Leiden, die jemand erlebt, weil er Jesus nachfolgt, auch Leiden von Jesus. Das ist nichts, wo Jesus Christus sich distanziert, das irgendwie ja, mit ansieht oder so, sondern er ist da mit drin. Und ihr kennt das, die Geschichte, als Paulus Jesus begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus, wo Jesus gefragt hat, warum verfolgst du mich? Er hat nicht gefragt, warum verfolgst du meine Gemeinde, sondern er steht da voll dahinter. Er sagt, warum verfolgst du mich? Und in dem Sinn kann Paulus eben leiden als jemand, der zum Leib Christi dazugehört. Und er kann sein eigenes Leiden in der Verbindung zu dem sehen, was Jesus gelitten hat. Und wenn wir dann fragen, was es jetzt genau mit diesem Erstatten auf sich hat, dann gibt es eine andere Stelle, wo Paulus was ganz Ähnliches sagt in einem anderen Zusammenhang. Das ist im Philipperbrief, in Kapitel 2, Vers 30. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass die Gemeinde in Philippi eine war, die Paulus auch unterstützt hat finanziell. Und sie haben ihm Geld zukommen lassen durch einen Mann namens Epaphroditus. Und der gehörte zur Gemeinde in Philippi und der ist auf dieser Reise, wo er Paulus besucht hat, schwer krank geworden. Gott hat ihn wiederhergestellt und Paulus sagt über ihn, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Und wenn man jetzt fragt, was war jetzt da der Mangel in dem Dienst der Philipper, wollte da Paulus vielleicht so zwischen den Zeilen sagen, naja, ihr hättet schon ein bisschen großzügiger sein können. Es hat noch nicht so ganz gereicht, was ihr mir da geschickt habt. Würde auch wieder nicht zu dem passen, was er sonst noch so im Philipperbrief schreibt, wo er sagt, es war gut, dass ihr das gemacht habt, ich habe mehr, als ich brauche. Und das, was eben fehlt da am Dienst von den Philippern, ist, dass sie einfach nicht da sein können. Paulus sehnt sich nach ihnen, er wäre gerne mit ihnen zusammen. Und sie können ihm Geld schicken, sie können ihm ja, Briefe schicken, sie können ihm gute Wünsche schicken und sogar eben für ihn beten, was total viel wert ist. Aber sie sind immer noch weit weg. Und Epaphroditus ist eben jemand, der ist da, den kann Paulus sehen, der ist bei ihm, ist in seiner Nähe als Vertreter von dieser Gemeinde. Und ja, wenn man dann diese Parallele zieht, dann wissen wir, dass was Jesus gelitten hat, das reicht absolut aus, um unsere Schuld zu vergeben, um uns neues Leben zu geben. Und das Einzige, was daran fehlt, in Anführungsstrichen, das ist, dass damals die Kolosser und wir heute es eben nur aus Erzählungen kennen. Wir waren nicht dabei, wir haben es nicht direkt gesehen. Wir glauben es. Es ist die Basis für unseren Glauben. Aber wir haben es eben nicht mit unseren eigenen Augen gesehen. Und wenn Paulus dann sagt, er leidet für das Evangelium, dann trägt es eben nicht dazu bei, die Christen in Kolosse oder irgendjemand sonst zu erlösen. Es hat für die Menschen, die Paulus kannten oder die auch einfach nur von ihm gehört hatten, weil er ja eine wichtige Person war in der frühen Kirche, für die hat es dazu beigetragen, dass ein kleiner Teil von dem, was Jesus für sie getan hat, eben sichtbar wurde. Dass sie wussten, okay, da ist jemand, der leidet für Jesus. Und er sagt auch, ich leide für euch. Also die Gemeinde hat auf irgendeine Art und Weise was davon, dass Paulus fürs Evangelium leidet. Sie erleben eben, dass jemand, der ihnen bekannt ist, wenn in dem Fall auch nur dem Namen nach, dass er für seinen Glauben leidet. Und das zeigt ihnen, was Jesus für sie getan hat. Und es zeigt ihnen auch, dass eben das Evangelium wertvoller ist als alles andere im Leben. Es ist wertvoller als menschliche Bequemlichkeit. Es ist wertvoller als die Frage, geht's mir gut dabei? Und sogar, wie Paulus es erlebt, wertvoller als körperliche Freiheit und Sicherheit. Und ihr habt es letzte Woche gehört, Christus ist der Erste, er steht über allem und er ist wertvoller als alles andere. Egal, ob das andere an sich gut und schön und richtig ist. Darum geht's nicht, sondern er ist immer noch wertvoller. Und ja, wenn sie dann sehen, dass ein Apostel wie Paulus für Jesus im Gefängnis ist, dann können sie es auch selber besser einordnen, wenn sie bedroht werden für ihren Glauben. Dann wissen sie, es hat nichts damit zu tun, dass sie was falsch gemacht haben, dass Gott sie nicht mehr sieht, dass sie irgendwie nicht geistlich genug wären, sonst würde Gott ihnen das nicht zumuten. Sondern sie wissen und sie sehen an Paulus, dass Gottes Gnade in diesen Umständen zum Zug kommt, dass er in Armut und Verzicht und Gefangenschaft verherrlicht wird, wenn dann eben Menschen immer noch sagen, er ist genug, In ihm habe ich alles, was ich brauche. Und er gibt mir wirklich Leben in Fülle, egal ob es von außen so aussieht oder nicht. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle, dass die Menschen, die wirklich Gott auch in schwierigen Zeiten erlebt haben und an ihm festgehalten haben, dass die glaubwürdig sind. Wo wir wissen, wenn der noch von Gottes Gnade redet, wenn der sagt, Gott ist genug, dann sagt er das nicht einfach so als naive Wunschvorstellung oder weil er keine Ahnung vom wirklichen Leben hat, sondern dann ist das was, darauf kann ich mich auch verlassen. Und ja, ganz allgemein war die Gemeinde in Kolosse, es waren überwiegend Heidenchristen und sie hätten als Nichtjuden ohne die Arbeit von Paulus wahrscheinlich nicht so bald was vom Evangelium gehört. Also die Gemeinde ist nicht von Paulus gegründet worden, wahrscheinlich von einem Mitarbeiter von ihm, aber diese ganze Arbeit, diese Mission unter Nichtjuden, da hat Paulus eben eine große Rolle gespielt und da hat für ihn auch Leiden dazugehört von Anfang an. Und er war tief mit ihnen verbunden, auch wenn er sie nicht persönlich kannte und auch die Gemeinde nicht gegründet hat. Und er sagt das im zweiten Kapitel ganz am Anfang, dass er kämpft um die Gemeinde in Kolosse und auch in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, sagt er. Das heißt, auch die, die er nicht kennt, mit denen ist er verbunden, für die kämpft er. Und der Kampf, von dem er redet, das ist das, dass sie immer fester werden in ihrem Glauben, dass sie mehr erkennen, wer Christus ist. Und dass sie einfach durch nichts sich in ihrem Vertrauen zu ihm abbringen lassen. Und es gibt da einen Text im zweiten Korintherbrief, wo Paulus alles aufzählt, was für ihn zu dieser Arbeit und zu diesem Kampf gehört. Und er zählt dann erzählt von Verfolgung, von Peitschenhieben, von Schiffbruch, von Gefahren, durch Kälte, durch Armut, Hunger und Durst. Und dann sagt er, und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Das heißt, wir sehen erstmal, wenn wir diesen Text lesen, wie viel er einfach an äußeren Umständen hatte, wo er zu kämpfen hatte. Und ja, Gefahr auf Reisen, Gefahr durch Feinde, Hunger, Durst. Aber er sagt eigentlich, ja, diese äußeren Sachen, das ist ein Kampf und das ist auch wirklich heftig. Aber der eigentliche Kampfplatz, in dem ich bin, das ist die Sorge für die Gemeinden. Das ist das, dass jeder in seinem Glauben fest bleibt. Und er sagt dann auch, wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Das heißt so, die geistliche Gesundheit und die geistliche Entwicklung von jedem Einzelnen, die ist ihm unendlich wichtig. Sie ist für ihn so wichtig, weil eben das geistliche Leben von jedem Einzelnen Ewigkeitswert hat. Das, was einer Gemeinde schadet oder einem einzelnen Christen schadet und sie von Gott abbringt, ist für Paulus schwerwiegender als Schiffbruch, Gefängnis und Steinigung. Und er war da natürlich in einer besonderen Rolle. Wenige von uns werden so einen großen geistlichen Verantwortungsbereich haben wie er. Er hat mehr Pionierarbeit geleistet, als es heute noch irgendjemand auf der Welt tut wahrscheinlich. War Evangelist, Gemeindegründer, Prediger, Mentor und geografisch in einem Einsatzgebiet, das fast die ganze bekannte Welt umfasst hat damals. Also es ist trotzdem gut, sich das bewusst zu machen, egal ob wir jetzt eine offizielle Leitungsposition irgendwo haben oder eben auch nicht, dass das, was wir in der Gemeinde tun, und alles, was irgendwie mit unserem geistlichen Leben zu tun hat, dass es so wichtig ist, dass es nicht einfach Freizeitgestaltung ist oder ein Hobby. Und es ist nicht egal, ob ich als Einzelperson im Glauben wachse oder ob die ganze Gemeinde in der Beziehung zu Gott festbleibt und wächst. Und da, wo ich anderen was von Gott weitergebe, wo ich sie leite, wo ich für sie bete, wo ich einfach ihr geistliches Wachstum im Blick habe, da tue ich was unheimlich Wichtiges. Und da, wo andere dasselbe für mich tun, genauso. Und das war Paulus sehr bewusst, das war die Realität, mit der er gelebt hat. Und deshalb war es ihm wichtig, dass alles zum Aufbau der Gemeinde beiträgt und dazu eben jeden Einzelnen im Glauben zu festigen. Er sagt dann auch, er ist ein Diener der Gemeinde geworden. Gedient hat er durch sein Leben, durch seinen ganzen Einsatz, aber eben vor allem auch durch das, was er gelehrt und verkündigt hat. Das sagt er dann in den Versen 25 bis 27. Ihr Diener, also der Diener der Gemeinde, bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Paulus dient, indem er Gottes Wort verkündigt, reichlich predigt, also alles weitergibt, was Gott der Gemeinde zu sagen hat. Und das Größte und das Wichtigste ist dabei eben, dass Gott sich offenbart hat in Jesus Christus. Und ihr habt das auch letzte Woche in der Predigt gehört. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann schau dir Jesus an. Da siehst du es am klarsten, da siehst du, wie er wirklich ist. Und Paulus spricht hier von einem Geheimnis. Er spricht von etwas, was sich kein Mensch vorstellen konnte, was seit Anfang der Welt ein Geheimnis war und was Gott jetzt offenbart hat. Das ist das Zentrum von allem, was Paulus verkündigt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist unvorstellbar. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, durch den, auf den hin alles geschaffen wurde, in dem Gott mit seiner ganzen Fülle wohnt, der lebt in uns. Also in uns, ja. Das ist wirklich, also, ja, total überwältigend. Und eben auch, dass er nicht nur in denen lebt, die schon seit Jahrhunderten auf den Messias gewartet haben, die schon immer zu seinem auserwählten Volk gehört haben. Das wäre schon erstaunlich und überwältigend genug eigentlich, wenn er nur und er dann ja, sich Leute aus dem Volk Israel erwählt hätte. Aber eigentlich, ja, er wohnt sogar in den Heiden, in denen, die von ihm vorher noch gar nichts gehört haben, die, wie Paulus auch sagt, ein bisschen vorher, die fremd und feindlich gesinnt waren in ihren bösen Werken. Und das ist das, was noch dieser nächste Schritt, der erst recht unvorstellbar war. Weil eigentlich hatte das Volk Israel über Jahrhunderte, sie wussten immer, Gott ist nicht einfach nur ein Nationalgott. Der ist nicht auf Israel beschränkt, der ist Herr der ganzen Welt, der ganzen Schöpfung. Und sie hatten so eine Ahnung, dass er auch mit den anderen Völkern noch was vorhat. Sie wussten, er wird da noch was machen. Die Bewohner der fernsten Inseln warten auf das, was er ihnen zu sagen hat, heißt in einem Psalm, glaube ich. Und sie konnten sich aber nicht so wirklich vorstellen, wie das aussehen würde. Vielleicht hatten sie eine Ahnung davon, dass dann vielleicht einfach Leute aus allen Völkern zum Tempel nach Jerusalem kommen und Gott anbeten und haben das zum Teil eben auch bei Einzelnen schon erlebt, dass sie Gott kennengelernt haben durch Kontakt mit Gläubigen aus dem Volk. Aber dass Gott selbst die Menschen zu seinem Tempel erwählt, also nicht einfach nur das Gebäude, zu dem die Menschen hinkommen, sondern die Menschen selbst, und zwar aus Juden und Heiden, dass er sich daraus seinen Tempel baut, dass Christus in ihnen selber lebt, das war unvorstellbar, das konnte sich niemand vorstellen, dass eben die ganze Gemeinde sein Tempel ist und jeder Einzelne ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das ist größer, als irgendjemand sich ausdenken konnte. Und ja, Christus in euch oder Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn Christus in uns lebt, also der Christus, von dem Paulus kurz vorher so eindringlich geschildert hat, wie groß er ist und wie wunderbar er ist, dann verändert das alles in unserem Leben. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit, weil er von den Toten auferstanden ist. Er ist auferstanden, durch seine Auferstehung haben wir die feste Hoffnung, dass wir auch auferstehen werden, dass wir in seiner Herrlichkeit ewig leben werden. Und Johannes sagt dazu im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein in seiner Herrlichkeit. Aber auch jetzt sind wir eben schon Gottes Kinder. Und auch jetzt lebt Christus schon in uns, verändert uns. Und ich würde eigentlich am liebsten den ganzen Kolosserbrief nehmen und alles einzeln aufzählen, was Paulus nennt, was wir dadurch haben, was Gott uns schenkt durch Christus. Dafür würde die Zeit nicht reichen, aber ihr habt ja auch noch fast eine ganze Predigtreihe vor euch dafür. Ich nenne mal ein paar Beispiele einfach, die so jetzt nur aus dem Kolosserbrief. Also wir haben Vergebung der Sünden. Er hat uns aus der Finsternis errettet. Wir gehören jetzt schon zu seinem Reich. Wir können seinen Willen erkennen, wir können seinen Willen auch tun, weil er selber in uns lebt. Wir haben alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis durch ihn. Das heißt, wir müssen nicht mehr an den falschen Stellen nach der Wahrheit suchen. Wir haben Anteil an der ganzen Fülle Gottes und an seiner Macht, auch daran, dass er größer ist als alle anderen Mächte. Das heißt, wenn wir einen geistlichen Angriff erleben, dann wissen wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert. Wir stehen in einem Kampf, aber der in uns lebt, ist stärker. Und wir haben die Freiheit, als neue Menschen zu leben, Gottes Herrlichkeit wirklich wiederzuspiegeln in unserem Leben und sind nicht unserer Schuld ausgeliefert oder müssen daran festkleben und sind auch nicht gefangen in irgendwelchen typischen Verhaltensmustern, die schon seit 10, 15, 20, 30 Jahren immer so waren und wo wir dann aufgeben müssen, weil wir einfach nichts mehr ändern können, sondern auch da können wir Veränderung erleben, weil eben Christus in uns lebt. Und wir sind auch nicht durch menschliche Unterschiede noch voneinander getrennt, egal ob das Herkunft ist oder Familienstand oder ja, sozialer Status oder sonst irgendwas, sondern wir gehören zusammen in Christus, wir haben Platz in seiner Familie und können einander auch lieben als Geschwister. Das ist so ein kurzer Abriss, ihr werdet noch mehr hören wahrscheinlich, wenn ihr den ganzen Kolosserbrief durchgeht. Aber auch wenn ihr zwischendurch mal ein bisschen Zeit habt, während dieser Predigtreihe, nehmt euch ruhig mal diesen ganzen Brief vor und lest ihn durch. Der ist nicht so lange, aber es ist gut, das Gesamtbild immer mal wieder zu sehen und zu wissen, welche Hoffnung da in uns lebt. Und diese Hoffnung, die hat eben sehr praktische Folgen. Das wird in den nächsten Kapiteln noch sehr deutlich werden, in Kapitel 2 und vor allem auch in Kapitel 3. Und ein paar von den Stichpunkten, die ich genannt habe, kamen eben auch schon daher. Und wenn Christus in uns lebt, dann wollen wir einmal anders leben, aber wir können auch wirklich anders leben. Dann geht es nicht mehr darum, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, weil man das als guter Christ eben so macht oder nicht macht oder weil es gesellschaftlich irgendwie akzeptiert ist. Also wenn ich freundlich zu anderen bin, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie auch freundlich zu mir sind. Also bin ich ein liebes, nettes Mädchen und zumindest solange ich mit dem anderen direkt zu tun habe und danach dann vielleicht nicht mehr oder so, sondern darum geht's nicht. Es geht um eine echte Veränderung, weil Jesus in uns lebt. Die Veränderung, die kann Zeit brauchen. Dabei werden wir immer Wachstumsbereiche haben, aber es ist eben möglich. Es ist möglich, weil Christus in uns lebt mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. Und dadurch passiert Veränderung, wir wachsen im Glauben und wir werden reifer. Davon spricht Paulus dann im nächsten Vers, in Vers 28. Da sagt er, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. So, Paulus verkündigt Christus, er verkündigt nicht irgendeine Lehre, er verkündigt nicht irgendwelche philosophischen Gedankengebäude, die er sich so zurechtgemacht hat oder irgendwelche moralischen Handlungsanweisungen oder so, sondern er verkündigt eine Person. Er verkündigt die Person, an der sich alles entscheidet für uns. Und er sagt, er ermahnt und lehrt alle Menschen, also jeden, mit dem er durch seinen Dienst irgendwie in Kontakt gekommen ist. Alle Menschen, die seine Verkündigung gehört haben, die zum Glauben gekommen sind und jetzt eben weiter wachsen sollen im Glauben. Und er sagt, ich finde es interessant, dass er hier sagt, alle Menschen. Das heißt, es geht nicht nur um ein paar, die eben ein bisschen geistlicher drauf sind, die in den Gebetsgemeinschaften immer am lautesten und leidenschaftlichsten beten oder die sich besonders für irgendwelche theologischen Zusammenhänge interessieren. Oder auch nicht nur die, die so ein bisschen innerlich sind und sowieso dauernd über ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung nachdenken und sich überlegen, wie sie da noch weiterkommen können, sondern alle sollen im Glauben wachsen. Alle sollen immer mehr erkennen, wer Christus ist, wie er in ihrem Leben handeln will. Und alle sollen in einer engen Beziehung mit ihm leben. Und dafür ist eben zum einen wichtig, dass es Verkündigung gibt, dass wir solche Dinge wissen, wie aus dem Predigtext von letzter Woche. Wer ist eigentlich Christus? Welche Bedeutung hat er für die Welt? Welche Bedeutung hat er für mich, für mein Leben? Er ist mehr als ein guter Lehrer, mehr als ein Religionsstifter. Er ist Anfang und Ende des ganzen Universums. Er ist unser Erlöser und unser Herr. Und auch die Ermahnung gehört dazu, wenn wir im Glauben wachsen sollen. Und dieses Wort, was da steht im Griechischen, das hat was mit dem Verstand zu tun. Also mit unseren Gedanken, damit unsere Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Man könnte es also umschreiben mit jemandem den Kopf zurechtsetzen. Da, wo jemand in seinen eigenen Gedanken feststeckt, wo er vielleicht nur noch seine Sorgen sieht, aber nicht mehr sieht, dass Gott größer ist als seine Sorgen, da kann so eine liebevolle Ermahnung nötig sein. Oder auch da, wo jemand eine falsche Vorstellung davon hat, wer Gott ist und wie viel Gott ihm zu seinem Leben zu sagen hat und wie er sein Leben in Verantwortung vor Gott führen sollte, auch da ist eben so eine liebevolle Ermahnung vielleicht nötig, dass er einfach mal wieder daran erinnert wird, was Gottes Wahrheit ist, was Gottes Sicht der Dinge ist. Und wir mögen dieses Wort Ermahnung nicht so besonders meistens, aber wenn wir uns halt klar machen, da steckt eine Freiheit drin, da geht es darum, wieder in die richtige Richtung zu kommen, wieder klarer zu sehen, dann ist es was sehr Positives. Ich kann mich an ein Mentoring-Gespräch erinnern. Ich habe ein Vikariat in Wetzlar gemacht in der Gemeinde und Sabine Bockel war meine Mentorin in der Zeit und wir hatten ein Gespräch, da musste sie mir ziemlich klar, also sehr liebevoll, aber auch sehr klar ein paar Sachen sagen, wo ich einfach nicht die richtige Haltung hatte oder manchen Dingen gegenüber mich nicht mehr die richtige Sicht hatte. Und es war kein angenehmes Gespräch, ich kam da ziemlich verheult hinterher raus, aber es war trotzdem sehr wichtig und sehr gut, weil ich die Situation, um die es ging, wieder mit anderen Augen sehen konnte und wirklich eine Veränderung passiert ist auch danach. Und wenn sie das nicht angesprochen hätte, wäre ich wahrscheinlich in meinen negativen Gedanken weiter stecken geblieben und hätte weiter innerlich vor mich hingekrümmelt und auch der Gemeinde nicht besonders gut gedient damit. Und ich konnte es von ihr eben auch annehmen, weil ich wusste, die macht das jetzt nicht, um mich zu ärgern oder mich irgendwie anzugreifen, sondern sie hat meine Entwicklung im Blick, einmal persönlich und auch als jemand, der eben in der Gemeinde mitarbeitet. Und sie will mir helfen, da die Richtung zu korrigieren, wo es nötig ist. Und das ist eben das, wovon Paulus spricht, wenn er sagt, wir sollen, ja, dass Ermahnung dazugehört und auch das, wenn er sagt, dass er jeden Menschen in Christus vollkommen machen will. Also jeden Menschen dazu führen will, dass er geistlich reif ist, könnte man auch sagen. Und Gottes Ziel mit uns, das ist, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Dass seine Größe in uns sichtbar wird und dass seine Güte in uns sichtbar wird. Und dazu verkündigt Paulus, er ermahnt jeden Einzelnen und er lehrt in aller Weisheit, die Gott ihm schenkt und zur Verfügung stellt. Das heißt, er erklärt, was dieses Wissen, dass Christus in uns lebt, im Einzelnen bedeutet. Und das ist mehr als menschliche Tipps zur Lebensgestaltung, so wertvoll die auch sein können, sondern es ist die Weisheit von dem, der uns geschaffen hat, der uns erwählt hat vor Anfang der Welt, der einen Überblick hat über unser ganzes Leben und nicht nur über das, was wir mehr oder weniger bewusst mitbekommen von Geburt bis zum Tod, sondern wirklich von der Ewigkeit her. Und die Vollkommenheit in Christus, von der Paulus hier spricht, die hat eben damit zu tun, von dieser Weisheit, von dieser Wahrheit, von Gottes Sicht auf unser Leben und auch von Gottes Sicht auf die Welt immer mehr zu verstehen und das immer mehr in unserem Leben anzuwenden. Also zum Beispiel, wie wirkt es sich auf dein Leben aus, dass du weißt, du hast einen Vater im Himmel, der dich erlöst hat und der dich unbeschreiblich liebt? Was bedeutet dieses Wissen für deine Beziehung zu anderen Menschen? Oder wenn du weißt, dass dieses Leben nicht alles ist, sondern dass eine unvorstellbare Herrlichkeit auf dich wartet und dass du jetzt schon einen herrlichen Reichtum hast durch alles, was Gott dir schenkt. Ändert sich dadurch was in deiner Haltung zu Geld, zu Besitz, zu dem, was du in dieser Welt hast? Lernst du dadurch vielleicht abzugeben von dem, was du hast, um anderen zu helfen, die es nicht haben? Oder ändert sich dadurch was in deiner Haltung zu Dingen, die du nicht hast, obwohl du sie gerne hättest? Und vielleicht in der Neigung, ab und zu mal dich mit anderen zu vergleichen und zu denken, dass sie es doch um einiges besser haben als du. Oder wenn du weißt, dass die Leute in der Gemeinde, so unterschiedlich sie auch alle sind, dass sie mit dir zusammengehören, dass ihr zusammen eine Einheit bildet, die stärker ist als alle menschlichen Gemeinsamkeiten. Wie gehst du dann mit ihnen um? Oder wenn du weißt, dass Christus der Herr über alle Schöpfung ist, wie betest du dann? Wir haben das eben gemerkt, als wir für Japan gebetet haben. Wir können vieles nicht erklären. Wir merken nur, ja, wir stehen sprachlos davor und wir wissen aber, Gott ist immer noch größer und wir können aus dieser Haltung für solche Situationen beten, wie jetzt in Japan, auch für Situationen, wo menschliche Macht, menschliche Politik an ihre Grenzen stößt, wie zum Teil in Nordafrika, wo ja, Machthaber an ihrer Macht festhalten und keiner so wirklich weiß, wie man damit umgehen soll. Und da wissen wir immer noch, Gott ist größer und wir können beten und er kann eingreifen. Und auch bei Einzelpersonen, wo wir vielleicht seit Jahren für beten, wo du seit Jahren betest, dass sich was verändert, dass jemand Heilung erlebt, innerlich und äußerlich, oder Jesus kennenlernt oder auf irgendeine andere Art und Weise ja, sich sein Leben zum Guten wendet. Wenn du dann weißt, Christus ist immer noch der Herr, egal was ich jetzt sehe und egal was sich bisher getan hat, dann gibt es uns eine andere Motivation, dran zu bleiben und weiter zu beten. Oder eben, wenn du weißt, Christus ist der, der uns neues Leben gibt, in ihm finden wir wirklich alles, was wir brauchen. Wie motiviert dich das, anderen von ihm zu erzählen? Und das alles sind Dinge, in denen wir verändert werden durch Christus. Und immer mehr auf diese Vollkommenheit zusteuern, von der Paulus spricht. Das heißt, wir können in unserem ganz normalen Alltagsleben immer mehr in der Freiheit leben, die Gott uns schenkt, weil wir eben nicht, ja, Paulus sagt auch, richtet eure Gedanken auf das, was droben ist. Das heißt, wir sind nicht nur in dieser Welt und in den Umständen und dem, was wir sehen, gefangen, sondern wir haben, können uns immer wieder Gottes Sicht für die Dinge schenken lassen. Und wir werden dann auch immer mehr davon entdecken, dass, ja, dass er unser Leben verändern kann, dass er es will, dass er es auch tut. Und Paulus sagt ganz am Schluss, dass er all seinen Dienst und selbst das, wo er sich abmüht und wo er kämpft, in der Kraft Christi tut. Dass er das nicht alleine tut und da auf seine eigene Kraft angewiesen ist. Und Paulus sagt dann nämlich auch, dass Christus kräftig in ihm wirkt. Und das hat Paulus in seinem Dienst erlebt, das hat er in seinem Leben erlebt. Und ich glaube, dass wir das auch immer mehr erleben werden, wenn wir immer mehr verstehen, was Christus für uns getan hat, dass er in uns lebt und dass er in uns und auch durch uns handeln will. Und dann werden wir auch immer mehr von seiner Herrlichkeit sehen und von seiner Liebe. Amen.